Ja, ich muss zugeben, es hat mir schon gefällt. Irgendwie das Fachsimple, sei es nein. Aber ja, Gesundheit geht vor. Apropos gesund, die sportliche Lage von gewissen Vereinen im Schweizer Fußball ist es momentan definitiv nicht. Und das ist natürlich wie immer in unserem Podcast ein grosses Thema. Außerdem widmen wir uns heute der Trainergilde und der Ablösesumme, die momentan umgeistert. Okay oder nicht okay? Der FC Bayern findet. Ja, freilich. Aber was denken wir darüber? Dazu später mehr. Los geht's! Also, guess who's back? Genau.
Hat dich so vermisst.
Was ist das für ein?
Sicher werden es vermisst.
Was hat er jetzt gerade eingeschaltet? Einfach eingeschaltet.
Das ist der, der letztes Mal nicht rum war, der noch ein bisschen Fußball-Sachverstand in die Sendung bringt.
Das ist das Schönste letzte Woche.
Und, ja.
So schön.
Nein, wir sind zurück, die Stammtisch-Trainer. Und zwar alle drei, so wieder vollständig. Und ja, also... Adi und Oli, ich muss euch nicht fragen, was das Highlight ist von eurer Woche, oder? Ich nehme an, das ist, dass ich jetzt einfach wieder da bin. Also, dann mache ich in dem Fall mein Highlight und dann ist die Sache.
Machst wahrscheinlich gerade drei Highlights, oder?
Ja, ich habe so viel, im Petto. Nein, aber Adi, wenn du schon gerade am Reden bist, darfst du gerade anfangen, sonst.
Ja, gerne, ja. Ich habe am Wochenende wieder mal etwas so ein bisschen wie Fantum spüren und das war mein Highlight von dieser Woche. Das war die Verabschiedung von Dave Zibung. Dave Zibung nach 18 Saisons und aktuell steht er bei 519 Spielen für FCL.
Wer ist das? Fragen alle nicht Luzerner.
Natürlich fragen sich alle das. Ich glaube, die haben sich genug lang an ihn gewöhnt als Stammgoalie. Ja, eben bei Luzern. Ja, am Samstag hat es einen Aufruf gegeben von den FCL-Fans, wo man sich dann getroffen hat. Wir haben das Training vom FCL dann ja, ein bisschen crashed, muss man sagen. Eigentlich um den ganzen Platz herum hat man sich verteilt, mit schönem Abstand, alle mit Masken. Sehr schön wieder gebastelt worden, muss man sagen. Viele Eis gebastelt worden für die Nummer 1, jahrelang unsere Nummer 1 war. Und noch verschiedene andere Sachen. Es war für mich einfach wieder mal schön, all die Leute zu sehen, weil das ist bei mir eigentlich relativ lang her. Und bei mir sind die Freundschaften oder die Bekanntschaften wirklich fast nur aufs Stadion bezogen und ich sehe sie außerhalb eigentlich relativ wenig und habe sie jetzt sehr lange nicht mehr gesehen und habe ich sehr schön gefunden. Und eine von der schönsten, also das Schönste an dem ganzen Nachmittag war noch, wo der Dave dann nach dem Training abgesäckelt ist, hat er sich noch etwas Basteln mitgenommen und das war nämlich ein riesen Gameboy gewesen. Dort kann ich jetzt verstehen, wenn alle Nicht-Luzerner den Wink nicht verstehen. 2007 ist der Zibung in Sion und mit dem Gameboy beworfen worden. Und als er den an uns vorbeigesäckelt ist, hat er gesagt, er nehme ich den unter der Woche mit nach Sion. Ich bin sehr gespannt, ob man irgendwann auf der Bank oder so einen riesen Gameboy sieht. Wäre mein Highlight.
Sehr geil, sehr geil. Es ist spannend, deine Highlights drehen sich, ich glaube, mittlerweile immer um Leeds oder um FCL, kann das sein?
Ja, ich wechsle immer ein bisschen ab.
Leeds hat auch gewonnen. Highlights mehr im
Leben. Leeds hat auch gewonnen, aber ey, ich musste entscheiden.
Ja, damit Oli und ich halt mal wieder die weite Welt vom Fußball
International.
Machen wir das. Aus unserer Komfortzone.
Richtig. Oli, ja. Ich konnte leider nicht dort gehen an die Verabschiedung, weil ich auf dem See umeinander bin mit dem Fabio und ein paar anderen Kollegen. Aber hat eindrücklich ausgesehen, Bilder. Mein Highlight kommt von etwas weiter weg. Auch ich bin etwas festgefahren, bei mir kommt es mal wieder aus Deutschland. Aber es war so sehr sinnbildlich gewesen. Im Moment sind ja die Stadien relativ leer. Das heisst, in der Schweiz dürfen wenigstens mal wieder 100 Leute rein. Aber es gibt doch so die Redewendung von irgendwie so abgelegenen Käfern, wo niemand wohnt oder wo niemand mehr wohnt. Wo man sagt, so, das ist so dort, wo sich Fuchs und Hase gut Nacht sagen. Und
Sinsheim nennt man das, oder?
Genau. Und das ist so ein bisschen sinnbildlich, wie die Stadien so leer sind. Jetzt tatsächlich ein Fuchs in ein Stadion reingeschafft, und zwar, ich weiß nicht, ob wir Bilder gesehen haben, in Dresden. Und das ist ja nicht ein kleines Stadion. Das sogenannte Rudolf-Harbig-Stadion ist ein rechter Kübel. Und dort hat es dann wirklich während dem Fußballspiel gegen Fortuna Köln hat sich ein Fuchs reinverirrt in das leere Stadion und ist dann, hat sich wahrscheinlich gewundert, was er jetzt genau hier macht. Oh, jetzt läutet es so bei mir da. Ich kann nicht aufmachen, das ist ein Podcast. Jedenfalls hat er sich so gewundert, was er da noch so macht, und ist dann mehrere Mal von Tribüne zu Tribüne gesäckelt, und bis hat es etwa 10 Minuten gebraucht, bis man dann den wieder hat können einfangen. Ja, es hat einen Wald neben dem Stadion, und das ist dann halt wahrscheinlich eben der Grund, wieso dass er sich dort rein verirrt hat.
Ja, das ist eine sehr schöne Story. Ich weiss aber nicht, ob du die Zeugin Jehovas jetzt wirklich warten willst, eigentlich. Jetzt geht er trotzdem, siehst du, jetzt hat er eine halbe Stunde lang ein Gespräch über Gott.
Aber, ja, aber ich weiss, er redet immer, du redest immer über FCL und Leeds und...
Aber Fabio, erzähl doch dein Highlight.
Ja, ich habe lustigerweise, und das ist ja der Vorteil, wenn man nicht so wahnsinnig fit ist, dann verbringt man sehr, sehr viel Zeit auf dem Sofa und dann kommt man relativ viel mit über. Und es ist ein Highlight in dem Sinn, nicht eigentlich per se, wo eins war, sondern es ist so ein Ding gewesen, wo eigentlich so die ganze fußballerische Zeit, die momentan stattfindet, die mich sehr geflasht hat. Und zwar, ich bin ja am Wochenende am Fernsehen schauen und überall, es knistert, es ist Spannung drin. Und zwar überall, aber oben, unten und so weiter und so fort. Das ist momentan mein Highlight. Es ist überall, es läuft überall etwas. Also Spanien, Frankreich, dort geht es um die Meisterschaft, es ist mega eng. In Deutschland geht es um einen Abstieg, es ist mega eng. Aber so zweite, dritte Liga in Deutschland auch. Es ist wirklich einfach überall Spannung drin. Sogar in der luxemburgerischen Meisterschaft ist extrem spannend.
Die verfolgst du.
Deuterlingen hat es noch lange nicht geschafft. Deuterlingen hat es also noch lange nicht geschafft, gell? Schönes Erstkommen.
Ist endlich wieder mal knapp.
Ich sage, so viel Zeit habe ich gehabt, ich konnte mich sogar um das kümmern. Das habe ich gemerkt, hey, es ist so eine Zeit im Ende April, Anfang Mai, da geht es richtig immer etwas im Fußball. Ich habe gemerkt, hey, es ist wieder so, es packt, es kommt wieder. Einfach so. Und eben, jetzt englische Woche, eine nach der anderen, es ist immer etwas los und ja.
Ja, das geniessen wir
doch. Ja. Ja, das ist cool. Ich bin übrigens auch wieder zurück. Ich habe mich jetzt doch entschieden, mit euch über Fußball reden, statt mit jemand anderem über Gott. Das ist... Aber schon, manchmal ist es gleich.
Genau. Gut, ja, und ich meine eben, wenn wir so gerade sind bei spannenden Ligern und so weiter und einen richtig schönen Übergang, dann würde ich sagen, dann reden wir über die spannende Super League.
Du kannst wenig, Fabio, aber Übergang kannst du. Übrigens kannst du einfach...
Hey, ich kann gehen.
Ganz Woche.
Ja, und wir machen das mal ein bisschen anders. Nämlich nicht chronologisch, sondern so ein bisschen nach der Brisanz. Ganz nach dem Vorbild von der Sportschau, zum Beispiel von der Deutschen.
Dann fangen wir
mit dem Spiel an. Genau, wir fangen mit dem Spiel an, wo eigentlich am wenigsten sportliche Relevanz hat, wo es am wenigsten um etwas gegangen ist. Und das ist absolut richtig, Oli, das war der Match gewesen, IB gegen den FCB. Das Duell vom momentan Vizemeister gegen den Meister. Also momentan sind sie auf Platz 2. Und ja, dort ist einfach nur noch um den FCB um etwas gegangen.
Ich wollte jetzt auch sagen, dass du das in Basel oben getraust zu erzählen. Da wirst du wahrscheinlich Mühe haben mit vorausgehen in den nächsten Tagen. Ist schon um etwas gegangen.
Ich habe gesagt, Vizemeister.
Aber es ist schon lustig, ja, wenn man den absoluten Spitzenkampf und um sich ein bisschen übersteigern, man kann fast schon sagen, der Klassiko von der Schweiz in dieser Runde muss als langweiligste Spiel bezeichnen. Aber du hast ja völlig recht. Widerspricht er nicht. Ja, 2-0 für IB.
Also langweilig ist es ja nicht gewesen. Es ist ja etwas gelaufen.
Genau. Ja.
Und was mir aufgefallen ist, und das glaube ich in letzter Zeit allgemein, es sind wie, eben, wir haben das auch schon angesprochen, es sind so Matches, wo extrem unterschiedliche zwei Hälften haben. Und es ist eben bei dem Spiel, ich habe das Gefühl gehabt, Basel hat in der ersten Halbzeit recht gut dagegen gehabt. Voll. Und in der zweiten Halbzeit hat IB schnell einen Gang höher geschaltet und gesagt, schaut, so läuft es. Und ja.
Ja, aber das ist das, wo, wo
ja, sind,
ja, das ist ja das, wo, wo IB schon die ganze Saison zeigt. Es hat wenig Spiele, wo sie wirklich 90 Minuten den Ball beziehungsweise den Gegner an die Wand drücken. Aber sie sind einfach dann dort, wenn sie sie braucht, und zwar komplett humorlos, aber einfach begnadet. Und das ist das Mal auch wieder gewesen.
Ja, ich frage mich dort, ist natürlich auch immer schwierig, oder jetzt für jemanden wie IB dort noch den Volldruck zu haben. Oder? Und ich weiss jetzt nicht, wie die Halbzeitansprache war vom Jerry Seoane, aber dann gesagt hat, ja Jungs, wir werden uns nie gefallen, dass wir irgendwie die Meisterschaft verfälscht haben oder irgendetwas so. Aber finde ich noch recht schwierig, als Spieler sich dann so zu motivieren, so rauszukommen. Das ist dann eindrücklich gewesen. Also eben, mich hat es gedacht, Basel hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht, eigentlich die ersten ja, 60, 65 Minuten eigentlich. Und nachher, ja, also ich würde sagen, halt, das erste Goal ja, ist schön gemacht gewesen, aber einfach Glück. Und das zweite Goal ist einfach mal wieder eben meine Lieblingskategorie, Ballverlust im Spielaufbau, wo dann einfach fast jeder Mannschaft das Knick bricht, wenn das passiert.
Ja, und ich meine, es war die erste Niederlage unter dem Rahmen gewesen. Ich habe jetzt aber nicht gefunden, dass die letzten Siege, die sie gefahren haben, vor allem innen, also wie gesagt, sie haben es ja immer verdient, das ist gar keine Frage, aber ich habe das auch schon gesagt, sie haben einfach vor allem mit Stocker und Gabriel vorne zwei, wo die Fehler, die andere gemacht haben, einfach gnadenlos ausgenutzt haben. Und das länger in dieser Liga auch zum Zweiten
werden. Und bei IB auch, sie haben auch Möglichkeit gehabt. Einige haben es wunderschön rausgespielt gehabt. Also wenn es dort dann klopft, dann...
Ja, aber das Mal ist eigentlich genau umgekehrt gewesen. Das Mal ist genau das ihnen passiert. Und gegen IB längert das halt eben nicht. Aber das längert halt gegen, eben, was tut es gegen Luzern, gegen weiss ich wer, dass sie da auch Servet und so weiter, was wegballert haben. Alles eigentlich geschenkte Dinger gewesen. Und gegen IB kommst du halt nicht über. Das ist halt einfach nochmal eine andere Klasse. Und es ist aber schon noch krass, wenn du, also ich habe eigentlich auch Basel nicht so schwach gesehen, also eigentlich relativ gut, aber wenn du schaust, so, ich habe das heute im Tagessatz gelesen und habe es nicht geglaubt und habe dann auch nochmal schnell nachgeschaut, tatsächlich so Schüsse aufs Goal sind von Basel 3 gekommen und von IB 19, beziehungsweise Tagessatz schreibt 21, aber ich habe da bei mir 19, das ist ja schon krass, also das heisst einfach, dass gegen vorne nicht allzu viel gelaufen ist.
Ja,
so richtig effektiv. Ja, also eben wirklich aufs Goal sind sie nicht gekommen. Ja. Also sie haben nicht so riesige Chancen gehabt, das schon nicht. Aber
ich glaube, der Enzo Meh hat eine Chance dort gehabt, oder? Also aus meiner Sicht hat der Enzo Meh dort eine Chance, oder zwei Chancen. Gabriel natürlich auf dieser Seite ganz am Anfang vom Spiel irgendwie. Mich hat es einfach gedacht, bei diesen zwei Goalen hat einfach IB irgendwie auch noch einmal irgendwie hohe Geschwindigkeit aufgenommen. Sehr untypisch für Berner, aber bei Betnen sind irgendwie ist es fast ja sehr tief, aber ist es irgendwie ein schnell gegangen für Basel, hat es mich gedacht. Eben der eine dort auf der Aussenbahn, wo die Flanke reinkommt von Maceiras, sind sie ein überfordert gewesen und nachher Mambimbi, muss ich sagen, gefällt mir in der letzten Woche sehr gut.
Habe ich jetzt gefunden, das ganze Spiel sehr stark war, nicht nur beim Goal. Ja,
ja mega, 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 ja.
Hat sich auch noch ein recht interessantes Duell geliefert mit dem Pedretta, glaube ich, von Basel. Das nennt sich, glaube ich, recht gerne die zwei.
Ja, so kommt man sich im Englischen näher, ja.
Genau. Du hast den Nsame angesprochen und du hast den Cabral angesprochen. Das sind Nummer 1 und Nummer 2 in der Torschützerliste. Wir gehen weiter im nächsten Spiel mit Nummer 3.
Wow, jetzt
aber. Torschützerliste. Und ja, eben. Ein Spiel, das um Europa geht. Wer hätte das gedacht vor zwei Wochen, dass der FC Luzern in dieser Situation noch um die Europa-Cup-Plätze mitspielt? Aber 4-5 Siege in Serie und ja, auch Servet hat müssen darunter leiden, wobei ich ganz ehrlich muss sagen, also erste Halbzeit,
ich weiß nicht,
wie man das mit dem Kämm-Gegengoal kann überstehen, aber ja.
Also ich kann es sehr gut erklären, wie man das ohne Gegengoal überstehen kann.
Ja, Unvermögen von Servet, ja.
Nur, also ganz ehrlich, das war wirklich gesündigt gewesen, bis irgendwie... Ja, irgendwie bis nach der Halbzeit haben sie einfach nur gesündigt und eigentlich müsstest du Minimum 2-3 Goal machen dort eigentlich als Servet, aber ja.
Ja, wobei eben auch der Goalie vom FCL natürlich 2-3 Mal
grossartig, ja.
Das Ding pariert gegen den Imeri, also ich meine, den sieht er ja gar nicht, ich weiß nicht, wie man den
Ja, das ist eindrücklich.
Wenn du sagst, Schwäche von Servet, für mich ist Servet im Moment recht recht schwer einzuschätzen. Also ich meine, sie sind immer noch dort oben drin, aber wenn jetzt in den letzten Spielen, also sie haben ja das wirklich schlechte Spiel gegen Basel gehabt, dann haben sie gegen Sion verloren und dann haben sie zweimal wirklich gut wieder gespielt. Gegen Lugano und IB.
IB geschlagen als genau. Einzige Mannschaft in dieser Saison.
Richtig. Ja. Aber dann irgendwo, was wir jetzt am Wochenende gehabt haben, oder war es unter der Woche, Göpp-Halbfinale gegen St. Gallen verloren, wo ich mich wieder gefragt habe, aber das ist ja nicht das Servette, das dort oben steht, obwohl sie ja schon gut, also schon nicht schlechter gewesen sind als St. Gallen, aber es ist, ja, es ist eigentlich wirklich schlecht gewesen. Und jetzt wieder gegen Luzern. Also ich weiss nicht, ob die am Schluss nach diesen drei Spielen auch noch dort oben stehen, weil für mich sind sie im Moment extrem unkonstant auf den letzten Meter.
Ich weiss nicht, ob ihr das Interview gehört habt von... Ja, das ist sein, eben mega. Ja, also das Interview vom Goalie, vom Frick, ist ja recht krass gewesen auf Blue dort, wo er über die Mentalität hergezogen ist. Und ich musste so sagen, wow, okay, eben, man sieht schon, oder, dass nicht alles einfach jetzt rund läuft. Aber so schlimm hätte ich es jetzt nicht gesehen. Hat mich ein bisschen erstaunt, dass er da jetzt so auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, es regnet mega auf, dass man immer jammert und nicht den Ball nachher säckelt, immer irgendwie faul fordert.
Küchelt,
genau, ja.
Ja, aber wenn du...
Ja, aber
das ist gut,
ja,
wenn du willst, ein Beispiel...
verstehen sie ja nicht.
Ja, und wenn du willst, ein Beispiel für Mentalität auf dem Platz, dann ist es 2-0 von Luzern, wo der Alunga dort dem Gegenspieler den Ball abluchst, absolut einfach und nachher kann easy in die Mitte reinflanken und dort wird nachher abgeschlossen. Das ist.
Ja, das war notabene der Captain, der Sautier, der eigentlich auch das Gefühl hatte, eine richtig gute Saison, die immer für hinten gestanden ist, mit einer Dominanz, die sehr defensiv gut gestanden ist. Und ja, jetzt unterlaufen ihm solche Fehler, das ist irgendwie schon speziell.
Mhm. Ja, und nachher
im Prinzip. Vorher geht er gar nichts mehr. Und, ja.
Und nachher der Konter, klar, es ist ein 3-0. Das ist nicht mehr, dass du einfach hinten aufmachst, aber das geht auch zu einfach dort.
Ja, ja. Also
ich, man muss auch sagen, das 1-0 von Ugrinic, ich weiss nicht, der haut mit rechts und mit links die Bälle so rein. Ich weiss nicht, ich glaube, schon lange keinen mehr gesehen auf einem Schweizer Fußballplatz, wo zwei sättige Füße hat.
Ja. Also so weitschussmässig, das ist.
Er hat geschossen.
Ja, also eben, manchmal ist es der. Eines war es fast ein bisschen zu viel gewesen, irgendwie. Er hat eines noch zurückspielen können, aber eben, und hat er auch ein bisschen überhascht. Manchmal schießt er, aber eben, ich meine, man kann jetzt wirklich gar nichts sagen, wie der sich gemacht hat in dieser Saison. Ist wirklich eindrücklich und er hat letztens in einem Interview gesagt, er hat jetzt ein bisschen Kraft aus den Schüssen rausgenommen, dass sie ein bisschen genauer sind. Ja, ich wäre immer noch froh, wenn ich Kraft aus dem Schuss nehme und so einen hohen Hammer hätte.
Es ist aber auch lustig, wenn er jubelt, dann ist wirklich voll der Hulk. Ein Uhurenviech ist der Typ. Yeah. Also so ein bisschen, nicht ganz, aber so ein bisschen in Stil Gabral. Einfach ein Uhurenviech.
Yeah. Ja, er hat ja zeitlang wirklich Mühe gehabt, dort bevor er ausgelehnt worden ist, wo er sich nicht so durchgesetzt hat bei Luzern. Ich habe gemeint, er war dort relativ oft verletzt gewesen und hat recht viel im den Muckibude verbracht. Und manchmal hat er ihn dort ein bisschen auf die Schnelligkeit geschlagen. Und ich glaube, jetzt hat er eine gute Mischung gefunden.
Fabio, du hast doch im gleichen Jugendverein, also in der Jugend im gleichen Verein gespielt.
Wieder laut.
Du hast doch im gleichen Verein gespielt, oder? Wie er? Du hast aber nie mit ihm zusammen gespielt.
Absolut, dort wird man einfach ein Hurentier. In der Jugend habe ich noch nicht mit dem Verein gespielt. Also erst später.
Okay.
Aber eben, man sieht es uns ja an, oder? Beiden.
Ist, glaube ich, Zeit, um den Match zu wechseln?
Ja. Nein, ich muss sagen, er hat ja Angebot von ausländischen Vereinen anscheinend und das wird gemunkelt und so weiter. Und darum gehen wir jetzt ins Ausland zum nächsten Match und wir neigen, wir gehen langsam Richtung Abstiegskrimi und wir gehen auf Nizza. Entschuldigung, es tut mir leid, wir gehen natürlich auf Lausanne. Und dort hat
ich habe schon FCZ zu Vaduz gescrollt, verdammt, ey.
Ja. Nein, FCZ, ja, Lausanne nehmen wir noch mit.
Ja, ja.
Auch ein spannendes Spiel, wieder mit komplett zwei verschiedenen Hälften.
Hart für FCZ, das muss man schon sagen. Irgendwie. Also, wenn 2-0 führst, so schnell nachher das bis in die Halbzeit kannst heben.
2-0, sag irgendwie... 2-0, merkst
du etwas, 2-0. Ja. Übrigens, das habe ich mir noch aufnotiert. Marquesano hat in der Halbzeit hat er ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, Ich hatte noch müssen lachen, hat er so gesagt, ja, es ist 2-0. Also natürlich ist auf das angesprochen worden von der Moderatorin. Sie sagt so, ja, ja, ist sehr gefährlich, wenn die anderen 3 Goalschüsse gewinnen sie. Und ich so dachte, hey, bitte, ey, was für eine blöde
Aussage. Ist aber gut gerechnet.
Ja, sie haben jetzt nicht 3 ja, sie haben nicht 3 Goal geschossen, aber, ja, 2 sind es trotzdem noch geworden.
Ja, also ich meine, schlussendlich ist ja dann einfach der Elfmeter der Gamechanger gewesen dort.
Ja, es ist sau blöd gelaufen dort.
Und eben, aber ich meine, man muss auch sehen.
Man muss ganz ehrlich sagen, Servet hat die FCZ 2. Abseits an der Wand gespielt.
Du meinst also, Lausanne?
Dass sie eigentlich nur 2 Goal geschossen haben. Ja, Lausanne. Lausanne hat sie an der Wand gespielt. Und sie hat, also Zürich hat für mich keine Chance gehabt. Ich habe den Match geschaut auf Blue und muss sagen, also, es ist hochverdient und sie hätten sogar noch ein 3-2 müssen schießen. Lausanne war so überlegen gewesen.
Ja, das hat ja...
Ja, schon krass irgendwie. Ja. Dass sie halt einfach die Leistung nicht über 90 Minuten bringen können, oder? Und ich meine, das ist ja das, was der Rizzo immer so verdammt hässig macht. Und ich weiß auch nicht.
Keine also, Mannschaft in dieser Liga, keine. Außer IB vielleicht.
Ja, aber ich meine, da musst du irgendwie deinen Spielstil irgendwie ein bisschen anpassen. Ich meine, der FCL hat es dann auch irgendwann geschafft, zu sagen, wir hören jetzt einfach mal auf, pressen, gehen ein bisschen mehr in die eigene Hälfte zurück. Irgendein Adaptieren von einem Spielstil, muss man irgendwie sagen, muss doch irgendwie in einer professionellen Liga möglich sein. Und wenn nicht magst, dann ja, weiß auch nicht. Du kannst 5-mal wechseln, mein Gott, ey. Also, ich weiß es echt nicht mehr. Also.
Aber der Rizzo hat ja dann eigentlich das richtig gemacht. Er hat dann umgestellt auf ein 5-3-2, hat defensiv ein bisschen gestärkt nachher. Und dann hätte man auch nicht mehr wollen, als das 2-2 verwalten, weil er einfach realisiert hat, dass wenn wir froh sind, wenn wir diesen Punkt noch heimnehmen. Aber ich meine, jetzt in dieser Situation ein 3er landen, wäre so immens wichtig gewesen für Zürich.
Ja. Das wär's.
Und schnelle Frage an euch, ist das pure Arroganz oder ist das geschickt, Trainer Contini nicht mehr verlängern, wo die Mannschaft aufgebracht hat, wo mit ihnen den Klassenerhalt hat?
Sind wir ehrlich, es kommt irgendeiner aus Nizza, irgendeiner, der näher dort dran ist, wird vorangestellt, so wie es bei dir ist.
Ja, das ist aber schon relativ klar. Also das ist in Nizza zumindest schon vermeldet worden, dass es, glaube der Assistenztrainer also, der momentane Sigi, der hat aber auch schon Schweizer Erfahrung, ist da irgendwo auch in der zweiten Liga irgendwo schon rumgegümmelt und hat auch als Trainer sogar schon irgendwo, ich weiß nicht wo genau, geschafft, aber ja. Vor allem in Belgien.
Also habe ich gar nicht gewusst, aber ja, macht Sinn. Also, meine, ganz ehrlich, ich glaube halt wirklich, du musst die positionieren ihre Leute da. Und ich finde es schade für Contini, aber es ist absehbar gewesen.
Ja, und schlussendlich, wir sagen Nizza, das ist natürlich schon richtig. Aber es ist, letztendlich ist es einfach Ineos hinten dran, die Firma. Also, und denen gehört halt Nizza auch. Und das ist halt wie, Nizza ist genauso ein Teil von dem Konstrukt, aber sie sind natürlich die profitieren dann unter dem Strich. Und ihnen entspricht offenbar der Contini nicht ihren Ansprüchen. Und das, ja, ich finde es auch schlimm, weil das Lausanne hat ja eigentlich nichts mehr zu tun mit dem alten Lausanne. Das ist jetzt wirklich einfach die Firma. Man hat ja am Anfang ja das Logo wechseln und alles. Das hat man ja nicht geschafft. Aber das ist wie jetzt eigentlich eine Firmenmannschaft geworden. Und dass sie natürlich sagen, okay, wir bringen vor allem junge Spieler, wir haben die und die Ansprüche. Der Trainer war gut für den Teil von unserem Plan, bis wir mal aufgestiegen sind und bis wir uns etabliert haben in der obersten Liga. Und jetzt haben wir ja andere Ansprüche und jetzt brauchen wir einen anderen Trainer. Ja, das ist aber jetzt ein Punkt, wo bei mir schon so ein bisschen der Fußballromantiker versus, ich finde, also, ja, wenn du das Projekt jetzt würdest anschauen, musst du sagen, okay, ja, es macht irgendwo Sinn, aber das sind halt nicht mehr, die Fußball als ein Projekt anschauen.
Es kann natürlich aber auch eine Chance sein, oder? Ich meine, dass
sorry. Wir gehen jetzt weiter.
Ist gut.
Und zwar vom einen an die Boden zu dem,
was sorry, Fabio, sorry, ich tue dich im Fall. Sorry, Fabio, ich tue dir ganz, ganz ungern deine Dings unterbrechen, aber eine Sache muss ich da wirklich noch sagen, und zwar ist das für mich das Goal von dieser Saison gewesen.
Ja, voll.
Natürlich.
Scorpion.
Wir können nicht ohne das weiter. Das war unglaublich geil gewesen. Wirklich mit den Hacken.
Ich glaube, er ist schon umgekehrt, oder? Nein, war schön gewesen.
Ja.
Aber es ist typisch für ihn, oder? So viel vergibt er immer. Und die macht er dann. Eben, er würde aus meiner Sicht lieber ein bisschen die einfacher mal machen, aber da hat er wahrscheinlich noch ein paar Goal mehr. Jetzt darfst du weiter.
Apropos einfache Goalschiessen, wir kommen zum FC Vaduz.
Ja, ja.
Und was ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl gehabt, es ist die ganze Saison vom FC Vaduz in ein Spiel reingepackt. Und zwar der Čiček trifft den Pfosten oder irgendein Aluminium-Ding. Ja. Wobei, diesmal ist er jetzt noch rein. Und die und der Dings nach einer Standard machen jetzt noch ein Goal. Also es ist wirklich so die ganze, alles was positiv ist oder was sie sich erkämpft haben, ist jetzt in diesem Match einfach stattgefunden.
Das ist oder ist wieder positiv geworden, oder? Also, genau, weißt, das ist mehr, ist, eben, das, was du gemeint hast, oder? Ja. Eben, das ist mehr nach zwei Fehlern wieder ein Goal. Hey, also gut, Goal. Das ist natürlich auch ja, fragwürdig, natürlich. Erstens ja, ja. Eben, kein Eckball, das muss man immer noch sagen. Dort verstehe ich nicht ganz, wieso dass man irgendwelche Kameras im Stadion hat, aber ja. Ja.
Ja.
Aber ist eben, ja.
Und 2-0 ist ja dann schon ein Eck gewesen.
Ball im Strafraum. Niemand macht irgendetwas. Eben, niemand macht etwas, der Ball in der halben Stunde in dem Strafraum inne und
ja.
Am Schluss hat der Schmied ja, noch irgendwie auf seine. Dürfte auch nicht passieren.
Nein.
Ja, aber sie möchten, sie aber halten die Liga extrem spannend. Also. Das ist geil.
Ja, absolut.
Und ja,
Lugano. Ich meine, in Lugano gewinnen, der Frick hat es nach dem Spiel gesagt, sie haben, er hat glaube als Spieler und als Trainer noch nie in Lugano gewonnen. Wir wissen, wie schwer das ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, denen geht der Pfupf aus, denen Luganesi. In der letzten, jetzt, also, wäre ich da durchgereicht schon fast.
Gut, ja lustig ist ja gewesen, nach dem Spiel hat der Schmid glaube ich noch gesagt, dass sie ja sehr viel hinten nachgelaufen sind, viel ohne Ball gewesen sind. Aber es ist mir eigentlich gleich, wenn sie den 2-0 gewinnen. Und es ist irgendwie schon, aber ich meine, diese sind ja eigentlich viel mehr gelaufen. Also, was tut es jetzt rein optisch? Ich kann es nicht mit Zahlen beleidigt, aber ja, also ich kann es mir manchmal nicht ganz vorstellen, wieso es jetzt Lugano da Puste ausgeht.
Also, ich habe da die Zahlen vor mir. Ich weiss, es gibt, man kann immer Streit über die Aussagekraft von so Statistiken, aber Ballbesitz ist Lugano 63-37. Prozent, also 63% bei Lugano. Schüsse insgesamt 21-12 für Lugano und Schüsse aufs Goal 6-4 für Lugano. Also in allen Statistiken sind sie vorne. Sie haben bedeutend mehr gemacht für das Spiel. Und das ist ja das, was man eigentlich früher gesagt hat, kann Lugano nicht. Klar, was du betreibst, hat noch ein bisschen extremer, das, was man Lugano immer vorgeworfen hat.
Ja. Ja, gut. Ja, also der Jakubacci ist recht. Ja, machen wir vorwärts, nicht. Ist gut. Nein, machen wir vorwärts, ist gut. Ich lasse mich da alle überzeugen.
Es gibt ja noch ein Spiel in dieser
es
Runde,
so
wo
viel.
Man muss ganz ehrlich sagen, wo ja, ich ein bisschen aus der Socke gehauen hat. So einen Match 3-0 verlieren daheim, ich weiss nicht. Darfst du einfach nicht?
Ja, St. Gallen hat jetzt nicht gerade seinen Riesenlauf, muss man schon sagen. Ja, und
hey, die haben seit und, 6 oder 5 Spielen kein Goal mehr aus dem Spiel geschossen. Und das einzige Goal, das sie geschossen haben, ist das, was ihnen Vaduz geschenkt hat. Also sie haben ja Chancen, also, sie haben riesige Chancen. Es ist zum Davonlaufen, wenn du Stürmer bist oder Fan bist vom FC St. Gallen, ich weiß nicht.
Das ist das, was ich mir überlegt habe, beziehungsweise auch notiert habe während dem Spiel. Ich finde, eigentlich kann man das wirklich dem Zeitler und seinem Team hoch anrechnen. Sie haben die Philosophie, wir pressen nach vorne, wir suchen Abschlüsse, wir stehen uns nicht hinten rein und sie bleiben bei dem. Das ist ja das, was man eigentlich als Zuschauer auch sehen will. Es ist Spektakel, wenn man ihnen zuschaut. Manchmal in der Aggressivität gehen sie ein bisschen drüber. Aber eigentlich ist das ja schön. Nur ist das jetzt genau die Frage und ja, vielleicht tue ich jetzt so ein bisschen vorgreifen, irgendwo mit so einem gewissen Fazit. Aber ist das vielleicht genau das Problem, dass es das einfach wie nicht mag leiden? Also, dass wir jetzt einfach sagen müssen, so, jetzt sind wir in einer Situation, jetzt müssen wir unsere Ideologien da einmal hinten anstellen und jetzt geht es einfach wirklich ums nackte Überleben. Und das, was man so sagt, kann eine Mannschaft Abstiegskampf, heisst eben wahrscheinlich auch, kann man mal so ein bisschen, ja, bös gesagt vom höheren Ross, aber wir sind halt die, die pressen, auch mal ein bisschen weg und dann halt sagen, jetzt spielen wir auch schmutzig und jetzt stehen wir halt auch einfach mal hinten rein und schauen, dass wir irgendwann das 1-0 schießen und dann ist fertig. Das machen wir nicht mehr.
Also der Fakt ist, und das ist mir aufgefallen, genau das geht ein bisschen da rein, der Abstiegskampf und mit dem Pressen in der ersten Halbzeit hat St. Gallen das hervorragend gemacht. Und in der zweiten Halbzeit ist ihnen vor dem Pressing sehr wahrscheinlich Kraft ausgegangen, weil alle drei Goals, die der FC Sion geschossen hat in dem Spiel, sind über die Aussen. Und dort ist der Aussenverteidiger von St. Gallen, entweder eines ist der rechts gewesen, der Muheim, und es gab zweimal der linke, der einfach im Schilf steht, der nicht hinten herkommt und völlig überrascht wird. Und ich glaube, das ist schon auch ein Ding, dass die Aussenverteidiger so hoch stehen beim Pressen, dass sie ja dort stehen und dass sie dann genau mit so einfachen Bällen, mit einfachen Mitteln überlaufen werden. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass man einfach auf dem beibehalten und irgendwann mag man den halt nicht mehr als Aussenverteidiger und kommt man nicht mehr zurück und dann passieren so Fehler. Und alle drei Goals sind genau so passiert.
Ja, aber dann ist es einfach reine Dummheit, muss man sagen. Also ich hätte jetzt ihnen noch ein bisschen Pech angegeben, weil irgendwie dort in der 10. Minute, wo sie einen Lattenschuss hatten vom Ruiz nach einem Eckball, nach einem Freistoß, glaube ich, dort hätte eigentlich müssen, aus meiner Sicht eigentlich schon die rote Karte gezückt werden gegen sie.
Ohne Frage.
Ja, ich meine, sorry, dann ist nach 10 Minuten einmal mehr und dann ist das Spiel anders, oder? Das ist einfach ärgerlich, dass man einen VAR hat und einfach über so Sachen nicht diskutiert oder, also ich weiß gar nicht, ob er angeschaut worden ist, ehrlich gesagt, aber eben, dann hört es für mich dann auch irgendwann auf, wie sinnvoll das ist, wenn du dort einfach nur eine Nilpe hast, die vor dem Fernseher hockt. Muss ich ja sagen, ja, habe ich Mühe damit, natürlich. Aber du hast recht, absolut, wenn drei Goal gleich passiert, ist für mich irgendeine ein bisschen Dummheit, wenn du irgendwie sagst, du, schau, wir lassen uns so oft verwünschen. Weil dann musst du irgendwie Minimum oder spätestens nach dem zweiten Goal sagen, ja, unsere Aussenverteidiger sind langsam durch.
Ja.
Entweder auswechseln, obwohl sie haben dort nicht mehr viel, muss man auch sagen. Es ist schon ein
bisschen schwierig. Ja, aber behaupten, wenn der Karl ein bisschen schneller gewesen wäre, noch ein bisschen schneller gewesen wäre, dann hätte es vorher schon gekachelt und dann hätte er gar nicht mehr den stoppen können. Also, dann wäre er auch zweimal allein aufs Goal gelaufen.
Aber die Dummheit, die du ansprichst, ist in meinen Augen das, dass du eben nicht fähig bist, den Spielstil zu antizipieren. Also, das heisst, antizipieren, so heisst das Wort richtig. sprich eben, dass du dann auch nicht von dem wegkommst. Und selbst, klar, du bist irgendwo hinten, du musst hinten auch aufmachen, weil du bist in dieser Situation, du musst gegen Sion gewinnen und dann ist aber halt wirklich einfach das Problem, ja, du hast ja schon Stürmer, die sind aber einfach im Moment, also jetzt kannst du wieder fragen, ist es Pech oder haben sie halt einfach auch wirklich die spielerische Klasse nicht, wo auf der anderen Seite dann eben Uaro hat, wo wir nachher auch noch schnell darüber reden müssen. Und dann kannst du aber halt einfach nicht mit den Verteidigern so weit führen kommen, dass nachher der Fasli allein ist und dann halt entsprechend, ja, also ich würde ihm jetzt nicht viel Vorwürfe machen. Er hat das gemacht, was er hätte können, und dass er die Rote einzieht, mindestens die zweite, ja, also was hätte er machen
wollen? Ja, aber notabene, ich meine, in der 47. und in der 55. Minute, dass hinten eigentlich blank offen bist, muss ich irgendwie so sagen, also,
genau, das meine ich.
Meine, klar, musst du irgendwie musst auf das 1-0 reagieren, aber das ist ja nicht so, dass du eigentlich komplett die Offensive eingehst, wenn du 1-0 hinten bist. Also,
und jetzt ja, voll. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite in meinen Augen einen Gegner, der zeigt, wie man es machen kann. Einen neuen Trainer mit dem Walker und er, der, glaube ich, eine Liebesbeziehung mit dem Uaro eingeht, weil das funktioniert so gut. Aber letztendlich, was macht er mit dem Uaro? Er stellt ihn dort hin, wo er auch in seinem Alter noch gut ist. Der muss keine Sprints mehr machen, der muss nichts. Ich habe mir auch da wieder, sorry, Statistiken-Nerd, ich habe mir mal geschaut, wo das er so gestanden ist, wie das er sich so bewegt hat. Und im Strafraum innen, also eine hohe Goalie, dort hat es wahrscheinlich ein Loch jetzt im Boden, weil der hat sich nicht gross dort wegbewegt und ist aber genau dort, wo er, die anderen Spieler wissen, wo das er steht. Er ist gross, er ist technisch begabt. Das haben wir ja gesehen bei allen Goals. Er kann den Ball einfach dann auch noch an den Verteidiger oder am Goalie vorbeizirkeln. Und so ist er Gold wert und entsprechend das System auf ihn ausgerichtet. Und so funktioniert es.
Nein, er hat vor allem einen Partner nebenan, der ihm auch hilft. Das hat er bei IB schon gehabt. Und das hat er jetzt auch wieder beim FC Sion. Sie spielen mit zwei Stürmern. Ich meine, den Uaro könntest du eigentlich allein als Stürmer bringen. Und der würde eben dann nicht so gut reüssieren, wie er jetzt das macht. Und er braucht den Karl nebenan. Das funktioniert super. Und ich glaube, das hat der Walker geschnallt und das hat der Vorgänger nicht geschnallt, oder keine Ahnung. Aber ja,
also es ist gibt, auf jeden Fall ja, ich gebe dir da recht, also gibt er absolut recht, aber beim einen Goal hat er bewiesen, dass er nicht nur jemanden nebenzu braucht, irgendwie, wo der Girgic einfach aus meiner Sicht fast blind den Ball irgendwie einfach aus dem Halbfeld reinhaut. Und was er dann macht, das ist schon noch höhere Klasse sein.
Ja, aber da haben sie noch einen Girgic und einen Dossetti. Und ich meine, das ist einfach Qualität, die vorhanden ist. Und die dürften niemals um einen Abstieg spielen mit dieser Qualität. Da dürfte es sogar eigentlich auch nicht. Richtig. Aber wenn man so weit denkt, dann dürfte eigentlich keine Mannschaft um einen Abstieg spielen. Irgendeiner muss aber absteigen. Genau. Ja.
Ja.
Wenn wir sonst noch kurz schnell ein Dings machen, Vorschau, wie es könnte weitergehen. Traut sich da jemand von euch?
So ein bisschen Prognosen setzen.
Ist nicht so einfach.
Ja, also für mich muss ich sagen, so also was ich in dem Moment kann sagen, ich kann ja auch nicht hell sehen, aber wenn man so ein bisschen das Power Ranking anschaut, dann hat St. Gallen klar die schlechtesten Karten. Das.
Also wenn sie jetzt den Match direkt Begegnung jetzt gegen den FCZ verlieren, dann wird es richtig, richtig eng. Ich glaube, von dieser Partie hängt relativ viel.
Ja, würde ich gleich sehen. Also ich glaube, Zürich-St. Gallen, das ist der entscheidende Match. Also ich glaube, die Mannschaft, die dort den Sieg landet, ich sage nicht, dass die sicher draussen ist, aber steht sicher schon sehr, sehr gut da. Sicher, wenn es um einen Direktabstieg geht. Das Schlimmste, glaube ich, für die beiden Teams wäre wirklich ein Unentschieden, weil ich gehe wirklich davon aus, wenn die ein Unentschieden machen, könnte ich mir noch vorstellen, dass sogar die zwei Teams auf die letzten zwei Plätze fallen. Und das wäre ja, stell dir vor, St. Gallen, Zürich, auf einem von den letzten Plätzen, das wäre heavy.
Ich glaube das nicht, weil ich glaube, die nächste Runde, die wir jetzt ansprechen, hat Vaduz gleichzeitig gegen IB. Dort gehe ich nicht davon aus, dass sie punktet. Sion hat gegen Luzern. Sion ist für Luzern immer ein ekliger Gegner, aber Luzern hat einen extremen Lauf. Und wenn die beiden dort unten nicht punkten und St. Gallen und Zürich machen das unentschieden, dann ist noch nichts angebrannt. Und nachher schauen wir weiter, was wir noch haben. Der hat, schnell schauen, da. Zürich hat nachher Basel, das ist nicht geil für Zürich.
Nein.
Was tut Servet? Ja, wie man gesagt hat, Servet ist eine rechte Wundertüte.
Sia Lugano. Lausanne.
Was können wir jetzt? Jetzt können wir darauf, dass in dieser Liga einfach keine Prognose kannst machen, weil jeder kann jeden schlagen, außer IB. Außer du heißt Servet.
Ich letzte Spiel. Eine Mannschaft mit einem roten Shirt steigt ab direkt. Das ist meine Prognose. Eine Mannschaft mit einem roten Shirt steigt ab direkt.
Hat St. Gallen ein rotes Auswärtsshirt?
Nein. Der Goli vielleicht. Ja, also die letzten Spieltage vielleicht noch schnell, weil das wird ja dann dort sein, wo dann vielleicht die Köpfe rollen.
Ja.
Dann hat Servet gegen, also St. Gallen spielt gegen Servet. Vaduz gegen Zürich.
Zürich-Vaduz.
Das könnte unter Umständen noch recht spannend werden. Ja. Also dann haben wir sie dann wirklich nochmal dort so ein bisschen zusammen. Mhm. Und Sion gegen Basel.
Sion spielt gegen Basel. Ja,
und irgendwann schon Cup-Final dazwischen und dann eine Mannschaft muss dann noch Barra spielen. Es wird interessant.
Habt ihr auch noch Prognosen? Oder habt ihr die vorher schon mehr oder weniger in dem, dass ihr mir zugestimmt habt, gemacht?
Ich habe gesagt.
Aber ich habe, ja. Eben, er hat gesagt, der eine mit einem roten Shirt. Okay. Und ich habe gesagt, ich glaube, dass Zürich St. Gallen könnte runterfallen. Also, dass die wirklich um die letzten zwei... Weil einfach vom Power-Ranking her sind die unter Vaduz und Sion. Und ja, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass die noch unten mitmischeln.
Jetzt haben wir
glaube,
das Problem,
Jetzt haben wir das Problem,
dass die nächste Runde ja ist, wenn das da ausgestrahlt wird. Das heisst, die Hörer wissen schon bedeutend mehr, als wir Dublin im Moment wissen. Aber ich würde gerne mal ein bisschen vorausschauen.
Und die Abstiegsmannschaft, ich glaube, eher am Mittwoch spielen, nicht? Also außer Vaduz.
Außer Vaduz, ja.
Also die schnellen Hörer, die sind unsere Liebsten.
Genau.
Ja, doch, mal. Würde ich sagen, du, lassen wir doch das, die Schweizer Liga, und widmen uns etwas anderem.
Ja, gehen wir zum Thema. Ja, das Thema von der Woche, es hat es in der Schweiz auch schon gegeben. Es war eines der ersten Mal, wo ich das so gehört habe. Und es ist in der letzten Zeit immer wieder ein bisschen eine Diskussion geworden. Es geht nämlich um die Ablösesummen für Trainer. Und meine Frage zu euch, so zum Einstieg, ist jetzt endlich eine Wertschätzung, die die Trainer bekommen, weil sie ja auch das höchste Risiko eingehen? Oder ist das einfach eine weitere negative Entwicklung im Fußball, wo man sagt, ja, jetzt verdienen dann noch die eben noch Trainer auch noch, also verdienen, ist jetzt übertrieben, kommen jetzt auch noch so eine grosse Ablöse
über. Lohn haben sie, glaube vorher schon bekommen, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist...
Lohn haben sie vorher schon ein bisschen bekommen, genau. Aber es ist,
und Handgeld auch, Handgeld hat es auch.
Alles, ja. Nein, die Frage ist dann, ist das eine negative Entwicklung, die gefährlich kann sein, dass am Schluss irgendwie der Physio auch noch irgendwie für 2 Millionen noch immer abgeworben wird.
Das Maskottchen, ja. Ich warte nur drauf.
Ja, wie ist eure Meinung dort? Oder wie steht ihr allgemein zu dem, dass man für einen Trainer Ablösesummen zahlt?
Also ich glaube, das ist die von mir aus gesehen die logische Entwicklung. Wenn man Spieler hat, die vertraglich an einen Verein gebunden sind und man die aus einem Vertrag rauskaufen kann und für das muss eine Ablösesumme zahlen, finde ich, ist es ja für einen Trainer dann in diesem Fußballbusiness eigentlich auch so, wenn du im Vertrag inne bist und dich jemand will, unbedingt, dann soll er für das zahlen. Also ist für mich aus gesehen die logische Entwicklung. Ob ich jetzt das gut finde oder nicht, ist eine andere Geschichte.
Ja, also für mich ist der Trainer der wichtigste Mann im Team. Er hat einen gewissen Managementstandard und entsprechend ist für mich völlig logisch, dass er für den auch gezahlt wird. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, dass es so spät jetzt erst so ein bisschen die Ausmaße annimmt. Und eigentlich müsste ich als Verein, würde ich glaube, also ich kenne ein paar Beispiele von Trainern, die unterwegs sind oder wo den Verein gewechselt haben, wo ich gedacht habe, dort müsste jetzt eigentlich ein richtiges Board gegriffen werden. Und wenn der für den Stürmer oder den Mittelfeldspieler dreimal mehr gezahlt wird als für den Trainer, sehe ich das Verhältnis nicht so ganz.
Mhm. Ich fände die Umkehrlogik noch geil, wenn man dann auch sagt, dass man bei den Spielern anfängt und sie einfach rausschmeissen, wenn sie ihre Leistungen nicht bringen. Das fände ich aber auch noch cool.
Ja, das wäre genau auch eine Frage, oder? Weil man hört jetzt immer wieder so, ja, nein, ist klar, eben der wichtigste Mann im Club bringt die Philosophie mit. Eben am Schluss spickt man ihn aber trotzdem vielleicht sogar mehrmals in einem Jahr. Nach relativ kurzer Zeit, wo die Mannschaft nicht mehr erreicht wird, wie man so schön sagt, ist für mich einfach irgendwie so ein bisschen, steht ein bisschen im Widerspruch, oder? Also, ich finde das noch speziell, dass man, ja. Und auch, man hat irgendwie, plötzlich moralisch hat man auch irgendwie wie ein höheres, eine höhere Messlatte, hat es mich jetzt gedacht. Irgendwie, Adi Hütter hätte das ein bisschen müssen merken, oder? Wo man gesagt hat, ja, da hat man sich zu wenig klar positioniert, oder, hat er noch nicht gross Wellen ausgerückt. Dann muss ich sagen, so, ja, jeder Spieler, lügt vor der Presse, oder, sagt, nein, eben, ich bin für immer bei dem Verein, klopft sich aufs Logo, wenn er ein Goal schießt, und 2 Tage später hat er noch jemand anders unterschrieben. Also,
ja, voll. Also,
finde ich
aber er wird irgendwie angeschaut wie ein erweitertes Managementmitglied. Also im Sinn von, wenn der Verein sich nach außen präsentiert, dann ist der Trainer immer, ist eigentlich immer klar, wie du sagst, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel St. Gallen nehmen, wo mit dem neuen Präsident und Sportchef dann auch relativ schnell in der Zeit geholt worden ist, wenn man gesagt hat, okay, der vertritt die Philosophie, die wir haben, und wir haben quasi das Dritte, haben wir das erarbeitet. Und er ist ja noch und er bleibt es hoffentlich auch, wünsche ich mir für ihn. Aber
er hat Vertrag bis 2025.
Ja, dann bleibt er auch ganz sicher bis 2025.
Nein, ich sage nur, man hat sich dort auf Ding rausgelassen, hat nach dieser erfolgreichen letzten Saison für 3 Jahre glaub, verlängert und hat mal ein Zeichen setzen. Ich finde das schön, als Zeichen.
Genau. Und dann ist aber eben auf der anderen Seite ist der Trainer der, den man als erstes entlässt, macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber wir müssen auch ehrlich sein. Wir haben in unserer Karriere als Fußballbeobachter wirklich genug Fälle erlebt, wo sich das eben auch irgendwo ausgezahlt hat, wo es auch funktioniert hat. Weil sich das halt einfach irgendeine so eine Philosophie dann einfach wahrscheinlich irgendwann schon mal totläuft oder wie auch immer. Aber eben, also dann muss man auch so fair sein und dass man den Trainer auch eingestehen und vor allem eben auch, und das ist schon der Punkt, den Adi jetzt auch angesprochen hat, mit dem Adi Hütter, einem Trainer auch eingestehen, dass er eine eigene Karriereplanung macht, die nicht nur auf den Verein abgestimmt ist, wo er halt gerade angestellt ist. Genauso wie es eben die Spieler auch machen. Die können sich freistreichen und jeder Scheissdreck und so weiter. Dembele und Konsorten. Und beim Trainer hat man einfach, wie du gesagt hast, ein mega moralisch höherer Standard, den man erwartet. Ja, sehe ich nicht ganz so ein.
Wie seht ihr es so von der Höhe her, von den Ablösesummen? Man hat jetzt beim Nagelsmann mal so von 25 Millionen geredet. Aber ich meine, man muss das auch immer im Verhältnis sehen. Eben jetzt zur Schweizer Liga, Jerry Seoane hat ja auch eine Ablöse, ich glaube, für Luzern ein bisschen generiert. Natürlich nicht in dieser Grössenordnung, sonst wären wir wahrscheinlich gerade wieder bisschen saniert gewesen. Aber wie seht ihr das? Weißt, wie hoch darf die sein? Darf die so hoch sein? Keine Ahnung, eben, wir reden vom wichtigsten Mann im Club.
Ja, dann ist sie zu klein. Dann ist sie ja definitiv zu klein, oder? Ja. Also dann müssen wir ja 500 Millionen aufwärts zahlen für so einen Mann wie er. Ja, wenn man für einen Pogba 150 Millionen zahlt, Entschuldigung, also im Vergleich jetzt, ja, müssen wir für einen Trainer ja viel mehr zahlen, weil der bringt ja viel mehr mit. Und
ich frage mich auch immer, ja, was macht das so mit dem Gefüge in der Mannschaft? Also sprich, eben, wenn du so ein sogenanntes Star-Ensemble wie irgendwo Real, Paris, München, was auch immer hast, und jeder weiss, der, der da innen am wenigsten kostet, ist der Trainer. Wobei, jetzt reden wir nicht über den Lohn, aber das ist, nein, schon auch nochmal ein Thema.
Ja, er hockt ja nur auf der Bank. Ja, genau.
Nicht die ganze Verantwortung, nein, er hockt nur auf der Bank.
Ja, eben, aber was das denn irgendwo halt auch so für das Bewusstsein für irgendeinen jungen Millionario macht. Aber wir haben immer wieder die Diskussionen oder immer wieder die Storys, wo es heisst, ja, die Kabinen entscheiden über den Trainer. Also sprich, wenn die fünf Spieler, die halt irgendwie am Ruder sind, die so ein bisschen im Mannschaftsrat drin sind und so weiter, eigentlich letztendlich können entscheiden, ob man den Trainer noch will. So im krassesten Fall Zürich damals, wo sie abgestiegen sind, wo ein Hypier bei der Mannschaft Vertrauensfrage stellt und die Mannschaft darf nachher irgendwie den Daumen rauf oder das Fallbeil runter. Ja, eben, aber das kommt so ein bisschen aus dem raus, habe ich das Gefühl. Oder sehe ich das anders?
Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist halt, wenn du einen Trainer engagierst, zum Beispiel jetzt wie einen Nagelsmann, und du den rausholst, also ich meine, der kommt ja nicht allein.
Ja.
Und du zahlst 25 Millionen für einen Nagelsmann, aber er hat ja seine zwei Assistenten und seinen Sportcontroller und wo er alles noch mitnimmt. Und er kommt immer relativ in einem Band, in einem Team. Mhm. Und eben, dann müssen wir eigentlich noch viel mehr zahlen, weil das holst ja aus dem ganzen Ding noch viel mehr raus. Und eben, ich glaube, es gibt auch verschiedene Ansichten vom Trainerjob. In England ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Und wenn man so an Felix Magath von früher denkt, ich meine, der ist Trainer, Sportchef, Assistent und der ist alles allein gewesen. Also da müssen wir für die ja noch mehr da müssen wir ja noch mehr zahlen. Also eben, es ist ja, glaube ich, von der Dings her noch schwierig. Und es gibt ja auch bei den Trainern verschiedene Arten und Typen. Der eine sagt, ich tue mich aufs tägliche Training konzentrieren, und der andere sagt, ja, ich schaue dann lieber zu und tue einfach analysieren. Mein Assistent macht das Training. Also es ist extrem kompliziert und komplex, der ganze Ding. Und dass man da irgendwie sagt, ja, aber man kauft sich ja eigentlich ein Gesicht und einen Namen.
Ja, und also eben, also wirklich halt, sich einen Namen. Ja, aber halt eben, genau, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Oder? Das ist ja wirklich eigentlich wie ein strategischer Entscheid. Und du setzt eigentlich wie einen Teamleiter vorne, der diesen strategischen Entscheid am besten kann tragen. Und ich glaube, ja, also eben für mich macht es absolut Sinn. Ich frage mich halt jetzt einfach, ob dort auch ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Markt kann entstehen, wo man auch muss anschauen, oder? Also man sieht jetzt einfach, dass bei den Top-Teams vor allem, dass sich die auch den besten Trainer wollen angeln, was auch absolut Sinn macht. Man kann ja zwar schon sagen, bei Real oder so, ja, da hockt, ob jetzt nicht der Zidane oder irgendwie, ich weiss auch nicht, wer auf der Bank hockt, kommt eigentlich nicht drauf an. Es muss einfach einer mit einem grossen Namen sein, dass er akzeptiert wird von denen. Aber ich glaube eben schon auch, dass sich das ein bisschen ändert, oder? Man hat ja früher immer gehabt, dass man die 18, 20 Trainer gehabt, die einfach im Karussell sich drehen, und dann kommt er dort hin, dann kommt der nächste wieder da hin. Also, so ein bisschen, billig gesagt, so ein bisschen Reise nach Jerusalem einfach irgendwie ohne einen Stuhl wegzunehmen.
So Fringer, Egli,
das ist so schön.
Das sind doch die klassischen.
So schön.
Nein, für mich ist die Frage, weißt du, wenn man jetzt so auf RB schaut, zum Beispiel, oder? Jesse Marsch ist ja jetzt der Leipzig-Trainer ab nächster Saison. Wenn man schaut, was hat
der... Das ist komisch, oder?
Was, ja, nein, das ist mega komisch, woher kommt... Nein, ich meine, Salzburg macht ja das eigentlich clever, oder? Indem sie einfach sagen, ja, wir bilden ja nicht nur die Spieler aus und lassen die Durchlässigkeit innerhalb von unserer Franchise drin, sondern auch bei den Trainern, oder? Wenn du schaust, wo der vorher war, irgendwann in Montreal war er, nachher ist er irgendwann bei Princeton, glaube ich, irgendwie ist College noch irgendwie Co-Trainer gewesen, und nachher ist er dann zu... Red Bull New York und nachher zu eben Salzburg, also nach Leipzig als Co-Trainer, nachher zu Salzburg. Ich meine, das ist schon auch ein Weg, wo man muss sagen, ja, das ist halt durchdacht, auch wenn man jetzt das Gebilde nicht muss mega cool finden. Aber ich meine,
aber der Nagelsmann hat diesen Weg ja nicht gemacht, eigentlich.
Nein, hat er nicht. Aber sie haben
ihren eigenen Weg gemacht.
Aber sie haben ein Jahr auf den Nagelsmann gewartet, weil sie sagen, das ist der richtige Typ, oder? Und ich finde, dort müssen wir am Trainer wahrscheinlich auch genug Wichtigkeit bei. Eben, wir haben letzte Woche darüber geredet, ob jetzt vom ersten zum zweiten muss gehen. Keine Ahnung, das kann sein. Aber ich finde es halt cool, oder, wenn man jetzt sagt, Jesse Marsch eigentlich, ja, sagen Sie mal so ein bisschen Nobody, wo raufkommt. Mit dem wirst du wahrscheinlich in ein paar Jahren, eins, zwei, drei Jahre, wirst du wahrscheinlich auch wieder 10 Millionen machen, wenn das so weitergeht, oder? Und da musst du so sagen, ja, ist eine neue Einnahmequelle vielleicht.
Ja, und ich finde es aber auch spannend, wenn wir jetzt vielleicht das Thema Trainer ganz noch ein bisschen geöffnet haben, jetzt gerade in der letzten Minute, dass ja, zum Beispiel Red Bull ist ja, wie soll ich sagen, sie verkaufen sich auch ein bisschen als Fußballmarke. Das heisst, sie bringen ja auch einen Spielstil. Und du hast in der Bundesliga und auch sonst auf der Welt einige Trainer, die durch die Schule gegangen sind. Und wenn man vorher gesagt hat, ich hole einen Trainer, weil ich weiss, der vertritt irgendwo meine Philosophie und plötzlich entlohnen wieder. Wenn du aber Trainer selber ausbildest mit dieser Spielphilosophie, hast du dir selber auch wieder einen Markt geschaffen. Und das ist, über Red Bull reden wir das anderes Mal, dann mal noch so ein bisschen genauer. Das gibt, glaube ich, eine hitzige Diskussion. Aber ich bin halt irgendwie, mein Problem ist, dass ich beim Gamen immer mehr der Freund bin von Management-Spielen als von selber kicken. Und darum sehe ich in dem Ganzen eben schon irgendeine Faszination drin. Und dann kommt aber, wie du gesagt hast, ein Trainer eine ganz neue Funktion darüber. Und es ist nicht einfach, okay, ich hole jetzt den Andi Egli und der spielt dann halt den Stil und dann hole ich wieder den Gilbert Gress und der holt den Stil. Spielt es, um es jetzt so ganz böse zu sagen, wie es früher war. Ist. Ja, ich glaube, ja.
Und im Abstiegskampf holst du dann wieder einen Feuerwehrmann, oder?
Der geht neu runter, genau.
Ja, aber du musst ja auch sagen, oder? Dann musst du ja auch vielleicht nicht immer das Team komplett umstellen, weil wenn alle, also so ein bisschen Verwandte, oder wenn du immer verwandte Teams, oder eben, das ist jetzt halt bei serigen Clubs, auch wie bei Lausanne und Nizza und so der Fall, aber wenn jetzt du einfach deine Philosophie hast, musst du ja nicht immer das ganze Team irgendwie komplett umkrempeln, weil der eine sagt, ja, ich spiele mit gar keinen Flügel, ich will alles einfach ins Mittelfeld reinpressen, und die anderen sagen, ja, ich will mit Flügel spielen, dann musst du nicht einfach gerade vier neue Flügel kaufen. Also ich glaube, das ist schon auch ein Vorteil, wenn du da einfach eine Philosophie hast und sagst, ja, das ist jetzt unsere Strategie, mit der wir vorwärts gehen.
Aber im Prinzip wirst du auch ersetzbarer. Du wirst auch austauschbarer in dem Sinn. Sorry.
Ja, ja. Ja.
Als Trainer.
Das auf jeden Fall, ja. Ja.
Aber gut, das bist du vorher schon gesehen.
Ja, aber und wer gibt die Philosophie vor? Das sagt ja der Verein. Eigentlich sollte ja der Verein sagen, was er Philosophie ist. Und bei gewissen Mannschaften ist ja das extrem gut ersichtlich, weil sie schon in der Jugendakademie anfangen, mit dem System zu spielen. Sagen wir es hier, Ajax und Barca spielen, die machen ja das schon ewig. Und eben auch dort wieder, also die Ajax-Trainer sind ja in letzter Zeit extrem beliebt gewesen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, man holt jetzt einfach die Systemtrainer, weil das jetzt gerade so in ist mit dem System, das sie spielen. Aber das machen, Ajax macht das schon ewig.
Mit Ajax ist ein gutes Beispiel. Ich weiss, ich kann das im Fall nicht sagen. Ich glaube, du hast das Ajax ein bisschen mehr verfolgt als ich, Fabio. Aber die haben ja lang sind die berühmt gewesen, dass sie halt einfach immer den stellvertretenden Trainer als Nachfolger vom Trainer wieder genommen haben und dadurch so eine Kontinuität geschaffen haben. Und ich finde das ein urgeiles Konzept. Eben auch wieder, um so eine gewisse Beständigkeit auch weiterbilden. Und du weisst halt, also es ist im Prinzip ja wie in einer Firma auch, oder? Du ziehst den einen nachher über Jahre und investierst halt einfach schon gezielt dann in den Assistenztrainer, weil du weisst, irgendeinen schweren Ersatzruder übernehmen.
Oder du, 21 Trainer hat es ja noch gegeben. Also halt, weil eben der Fabio hat es ja vorher gesagt, oder manchmal geht halt das ganze Team weg. Was ich glaube, als Trainer auch würde ich sagen, du, schau, mit denen verstehe ich mich, weil sonst, wenn du als Trainer, als Alleiniger, glaube ich, in einen neuen Club kommst, ja, hilft dir wahrscheinlich schon, wenn irgendwie noch ein paar Leute an deiner Seite hast, die dich sicher unterstützen und gleich ticket wie du und das nicht irgendwie wieder neu musst suchen.
Das hat eine ganz spannende Podcast-Folge von Kicker Meets the Zone. Achim Bayer-Lorzer haben sie interviewt und hast das auch gehört. Und dort hat er genau gesagt, das war sein grosses Handicap gewesen, wo er, jetzt hoffe ich,
zu Mainz,
genau. Bei Köln hat er sein Team gehabt und dann ist er in der Winterpause zu Mainz und dort ist er einfach allein gekommen. Und dann in den ganzen Spieler irgendwo eine Philosophie überbringen. Wenn du ein Einzelkämpfer bist, ist etwas anderes, als wenn du nebenan noch den Scout und den Assi und weiss ich, wer alles hast. Dann hast du einfach, kommst du mit einer viel grösseren Wucht einfach auch daher. Und, ja.
Ja.
Ja, aber früher war das einfach so, du hast einen Trainer geholt und der hat dann seinen einen Assistent mitgenommen, den er immer begleitet hat. Also ich habe mir das immer so noch früher in der Zeit, wenn der Trainer sagt, ja, okay, da ist einer weg, da kommt der Nächste und der hat dann einfach seinen Assi dabei und so ist das auch okay. Aber heute ist das irgendwie viel komplexer geworden und man kommt zum Teil gar nicht mehr draus. Wer jetzt wo, wie, was... Ja, aber du hast sogar noch solche, die dann Videoanalysten, die noch dazukommen, eben, das ist beim Nagelsmann auch so ein Beispiel, da nimmt er ja auch gerade mit. Mhm. Aber ja, wieso willst du auf den verzichten, wenn er die besten Leistungen bringt und sagt, ja, das ist mein Mann, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, du bist ja etwas gewöhnt, oder? Und wenn er eine Spielanalyse macht von deinem Gegner und du bist ja das gewöhnt, wieso sollst du den nicht mitnehmen? Und ich meine, der kostet ja nicht auch noch 25 Millionen, der kommt dann wahrscheinlich ein bisschen günstiger mit.
Genau. Was ich schon spannend finde, aber das ist, was ich schon spannend finde, ist, wenn wir jetzt so ein bisschen geredet haben, eben auch, eben, um wieder zurückzukommen, wie viel das so Trainer kostet und so weiter, jetzt sind wir auch wieder bei dem Thema, dass du, vielleicht sehen die das anders, aber ich habe das Gefühl, du bist als Trainer, bist du irgendwo in einer Kategorie drin. Und es ist huere schwierig, aus der rauszukommen. Das heisst, es gibt, wir haben das vorher das klassische Beispiel von diesen Aufstiegstrainer oder Feuerwehrleuten. Ja, genau, Trainer irgendwie gehabt. Die sind okay für das. Und jetzt nehmen wir zum Beispiel einen Contini, wo jetzt bei Lausanne jetzt dürfen aufsteigen, hat das erste Jahr, aber jetzt genügt er einfach nicht mehr. Und er kommt aber in dem Sinne nicht die Möglichkeit, über jetzt dort zu beweisen, dass er auch ein Trainer sein kann, der eine Mannschaft kann an die Spitze führen kann, indem dass er den nächsten Schritt eben auch geht. Und auf der anderen Seite haben wir Spieler wie einen Tuchel, Trainer wie einen Tuchel. Das war ja so ein Phänomen gewesen, wo relativ schnell einfach einen Marktwert gewonnen hat, wo aber einfach, mal abgesehen von Mainz am Anfang, immer mit Top-Mannschaften gespielt hat, wo einfach irgendwo in die Liga fast reingerutscht ist und dort dann auch nicht mehr wieder rausgefallen. Und da gibt es natürlich noch viel, viel extremere Beispiele.
Das hat natürlich mega geschickt gemacht, der Tuchel. Der hat immer erfolgreich geschafft und dann hat er wieso gesagt, jetzt mache ich eigentlich nichts mehr. Und dann ist der Markt natürlich gesehen und der hat noch nie irgendwie vergessen, das musst du schon irgendwie schaffen, dass sie dich nicht vergessen. Und nachher irgendwie haben wir immer so das Gefühl, hey, der Tuchel, der ist ja riesig, der bei Dortmund, oder? Und der ist auch erfolgreich gewesen und dann ist er wieder irgendwo weg gewesen und dann ist plötzlich eben, du irgendwie ein Ding schaffen, dass die Leute dich wieder wählen, dass sie meinen, hey, der ist mega erfolgreich und er hat eine extrem gut, mega gute Karriereplanung, muss man da auch mal sagen.
Aber das ist sicher auch etwas, das wäre noch mein letzter Punkt auf der Liste, wir sind schon ein bisschen weitergegangen, als ich mir da eigentlich aufnotiert habe. Ich habe es trotzdem spannend gefunden mit euch. Ich habe beim Jerry Seoane letztens gehört, wo er relativ offen darüber redet, wo er so sagt, so, ja, du schau, wenn irgendwie ein gutes, richtiges Angebot reinkommt, dann überlege ich mir das. Aber auch von Seiten vom Verein, dass die sich dem auch bewusst sind, und das muss man ja in der Schweiz sein, das habe ich irgendwie relativ wirklich positiv gefunden, dass man das nicht einfach ausblenden und sagt so, ja, nein, da darf ich nicht mit niemandem anderen reden, obwohl es ja logisch ist. Das hat mich irgendwie recht positiv...
IB hat den Nachfolger, denke ich, schon im Sack. Das ist der Huaro, wird Spielertrainer. Das müssen wir nicht diskutieren.
Spielertrainer finde ich spannend. Ja, für
das gibt es auch nicht mehr so häufig.
Nein.
Ja, aber das kommt wahrscheinlich darauf an, wer das du fragst. Ja. Also weißt du, das ist so... dass ein Sportchef sich dem muss bewusst sein, also die Sportfindungskommission oder was man auch immer denn so hat in den verschiedenen Vereinen. Klar, aber dass du das als Trainer, dass du das als Fan ein bisschen anders siehst, ich glaube, das ist bei den Spielern auch völlig normal und das verstehe ich auch. Und mich hat das recht angeschissen, wo der Seoane damals zu ihm gegangen ist. Und ich glaube, auch Leipzig ist sicher professionell genug, um jetzt das Thema zu handeln, aber wenn ich ein Fan von Leipzig bin, dann schießt mich das auch gröber an, dass jetzt der Nagelsmann weg ist. Und dann kann ich auch nicht nur sagen, ja gut, du suchst den Merten, das ist auch richtig und der soll auch sein Geld nehmen, wenn er rüberkommt. Eben, das ist dann halt klar, betrachtungsweise wieder, wo du hast, die Unterschiede.
Ja, das ist so.
Ja, aber es gibt auch Trainer und Trainer. Wenn ich mich früher an die Alment-Match erinnere, da hat man amigs noch den Trainer am Schluss noch gesagt, hey, komm auch noch mitfeiern. Und der Trainer hat dann gewisse gesagt, nein, das ist die Mannschaft, die das verdient, da mache ich nicht mit. Und gewisse sind mitgekommen und haben sich so in der Nähe vom Volk auch noch gezeigt. Und ich glaube, das ist schon auch noch ein Unterschied, wenn man dann merkt, hey, der ist mega nahe gewesen und der andere ist irgendwie so ein bisschen distanziert gewesen. Und ich weiss nicht, ob der Nagelsmann dann jedes Mal in die Red Bull-Fan-Kurve geht, mitfeiern.
Hätte ich das?
Aber eben. Nein, aber können wir zurückkommen zu den Ablösesummen für Spielertrainer? Das würde mich eine hure Wunder.
Das kannst du gerne als Thema, wenn du dran bist, aufnehmen.
Wo sind die Spielertrainer?
Danke schon euch. Wo sind die Spielertrainer? Aber ich habe mich gefreut, mit euch über das zu reden, über das Thema. Ich habe das Thema übrigens schon drinnen gehabt, an dem Tag, wo die Super League geleakt worden ist. Und da habe ich natürlich müssen eigentlich auf die Super League gehen. Ich habe es zuerst irgendwie als heissen Herdöpfel, drin gehabt, bis ich gemerkt habe, wahrscheinlich gibt es da keine Kontroverse, außer jetzt wegen dem Spielertrainer. Aber mich hat es trotzdem gedacht, es ist doch wichtig, dass wir über den wichtigsten Mann im Verein mal ein paar Worte verlieren.
Sicher nicht das letzte Mal, ja, genau.
Nein, das ist so. Ja. Schön.
Weil wir sind ja auch Stammtisch-Trainer, oder?
Richtig, ja. Unsere Ablösesumme. Ich habe da ein paar Angebote von anderen Podcasts auf dem Tisch. Eigentlich haben die vorher an die Tür geläutet. Ich wollte schon so mitnehmen. Sorry, ich muss dann schnell fertig machen.
Ich würde mich sonst als Spielertrainer melden.
Spielerstammtisch-Trainer.
Sehr schön.
Ja, gut.
Stammtisch-Spielertrainer.
Hey, schöne Wochen allerseits. Ja. Es wird eine Woche wieder spannende Woche gut auf dem Fußballplatz und an der Stammtisch. Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Grüßet Auffahrt.
Ja. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao.
Hat dir die Episode gefallen, so gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, dass du uns kannst unterstützen kannst. Auf der Landingpage stammtischtrainer.ch/support haben wir alle Varianten dazu aufgelistet. Das sind einerseits unter den Podcast-Apps kannst du uns ein Abo dalassen oder auch eine Bewertung abgeben. Das sind Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer oder Amazon Music. Dann sind wir auch auf Social Media aktiv. Da sind wir auf Instagram und Twitter verfügbar. Da kannst du uns auch ein Abo, ein Like oder ein Follow dalassen. Oder du sagst sogar, die Jungs machen das so geil. Oder andererseits, ja, die Jungs brauchen noch ein bisschen Unterstützung. Kannst du uns sogar finanziell unterstützen? Da haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder, dass du monatlich ein Patreon-Abo abonnierst. Da haben wir auch den Link dazu auf dieser Seite. Oder, dass du uns einen einmaligen Betrag per Twint überschickst. Auch da haben wir den QR-Code auf dieser Seite. Jede Art von Unterstützung freut uns extrem, treibt uns noch einmal ein bisschen mehr an, immer jede Woche eine Episode aufzunehmen, zu recherchieren. Und wir freuen uns auf die nächste Woche und sagen jetzt schon mal Danke vielmals.